Wunderschönen guten Morgen miteinander.
Buongiorno.
Buongiorno, professore.
Was für eine Freude, wieder dürfen bei euch zu sein in Bern. Ich habe das Gefühl, es sind auch schon mehr Leute als auch schon. Also wirklich grosse Freude. Jetzt haben wir noch zwei tapfere Neue bekommen mit Jolanda und Herbert. Wir kennen uns ja schon gefühlt 20 Jahre oder so. Grosse Freude, also ich kann nur sagen, das sind ganz zwei Feine aus dem Seeland, die wir da als Import bekommen haben. Herrlich. Ja. Grosse Freude unter euch zu sein. Der Roger habe ich mitgenommen, der Roger Schmidli. Wir sagen dann mal Mr. Röschel. Und der Roger hat mir gerade vorhin noch gesagt, Fred, ich bin gern mitgekommen. Er hat ja an einer Hochzeit mal versprochen, er käme, der Junge da von euch. Und ja, und der Roger hat jetzt Wort gehalten und ist tatsächlich gekommen. Auf Bern war mein Chauffeur, er geht nachher wieder heim. Er hat nachher genug von mir gehabt. Nein, er hat noch andere Verpflichtungen und ich darf ja nachher noch ins Wallis weitergehen. Jedenfalls herzlich willkommen. Ich möchte, bevor ich beginne, auch noch mal ein Gebet sprechen. Wir bleiben dazu sitzen. Treuer Gott und Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für die Morgenstunde in Bern mit den lieben Geschwistern, die auch das herzliche Willkommen, das wir erfahren dürfen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist und dass du jetzt selber zu uns redest, dass du Augen gibst, die recht sehen, Ohren, die recht hören, vor allem Herzen, die verstehen und auf dein Wort Acht haben, damit wir letztendlich so leben und so wandeln, wie es dir Ehre macht. Und bitte, Herr, gib an mir die Gnade, dieses wunderbare Wort in rechter Weise weiterzugeben. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, ihr Lieben, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Genau. Herrlich. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als unseren Retter. Aber wir sind noch nicht dort. Wir sind noch nicht dort. An diesem unbeschreiblich herrlichen Ort, von dem Petrus ja sagt, ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher Freude. Also unfassbar, was da auf uns zukommt. Aber wir sind noch nicht dort an diesem Ort, wo Gott der Herr regiert, wo der Herr Jesus als das geschlachtete Lamm sichtbar ist und uns begrüßen wird, wo unsere Heimgegangenen bereits schon sind, unsere Lieben, die uns vorangegangen sind, sondern wir leben hier auf einer Welt, die eben nicht so funktioniert, wie es ursprünglich geplant war. Eine Welt, wo dem Satan unterworfen wurde. Er ist der König, der Herr dieser Welt, weil das erste Menschenpaar den Willen Gottes und den Gehorsam Gottes verworfen haben und sich den Lügen des Teufels ausgesetzt haben. Und deshalb wurde das, was ihnen unterworfen ist, nämlich sie sollten über die Erde herrschen und sie in Besitz nehmen, das wurde dann dem Satan übergeben quasi. Und deshalb ist er der Herr dieser Welt. Sünde herrscht in dieser Welt. Wir sind noch nicht dort. Es sind so herrliche Worte. Unser Bürgerrecht im Himmel lässt sich doch so leicht lesen und so angenehm verkündigen. Aber dennoch sind wir nicht mehr von der Welt. Paulus sagt ganz klar, ja, wir leben in dieser Welt und wir haben alle möglichen Einflüsse dieser Welt und Anfechtungen dieser Welt, Herausforderungen. Aber wir sind nicht mehr von der Welt. Liebe Freunde, wie schaffen wir es nun, uns von der Welt unbefleckt zu bewahren? Oder mal ganz praktisch, wie können wir durch die Straßen dieser Welt gehen und reine Gedanken bewahren? Wie können wir trotz Bedrängnis dieser Welt, das ist ja auch in unserem Leben der Fall, Bedrängnis, Not, Anfechtung, wie können wir hier ein friedliches Herz bewahren? Die Antwort finden wir in Philipper 4. in Philipper 4. Dieses Kapitel beginnt ja mit der Aufforderung in Vers 1, steht in dieser Weise fest im Herrn. In den nachfolgenden Versen ergänzt dann Paulus wunderbar, wie richtiges Verhalten aussieht, was richtiges Verhalten ausmacht. Und wir kommen dann hier jetzt in den heutigen Predigtext ab Vers 8 mit Befehlen. Es sind kein Wunschprogramm, das Paulus hier bekannt gibt. Er gibt uns Befehle über richtiges Denken und richtiges Handeln. Er zeigt uns eigentlich das Gegenmittel gegen Verschmutzung der Gedanken und des Handelns und vor allem, wie ein friedliches Herz bewahrt werden kann. Und zwar trotz schweren Umständen und trotz Unfrieden. Rund um uns ist es möglich, ein friedliches Herz zu bewahren. Also, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt bitte auf Philipper Kapitel 4, die Verse 8 bis 9. Philipper Kapitel 4, Vers 8 bis 9. Da heißt es, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllaufend, lauten, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Und das ist Befehlsform. Das ist nicht optional. Ja, wenn es euch dann drum ist, dann könnt ihr da diesen guten Dingen nachdenken. Nein, wir sollen, wir müssen auf diese Dinge, die ich gerade gelesen habe, die wir jetzt auch besprechen werden, bedacht sein. Also darüber nachdenken. Und dann Vers 9. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Hier sehen wir, dass rechtes Denken immer auch zu rechten Handeln führt. Und das wiederum hat rechte Auswirkungen. Und das sind meine drei Punkte heute Morgen. Wir haben jetzt schon zweimal drei Punkte gehört, zuerst von Herbert und Yolanda und dann von dir auch drei Punkte. Eure drei, die waren sehr umfassend, was euch wichtig ist und du, wie wichtig das Wort Gottes ist. Und ja, ich habe also auch drei Punkte. Wir sind also schön in der Einheit heute Morgen. Ja. Ich habe das alles zusammengefasst unter dem Thema die herrlichen Auswirkungen von rechtem Denken und rechtem Handeln. Erster Punkt, rechtes Denken. Paulus beginnt seine Ermahnungen, indem er besondere Betonung und Nachdruck auf das nun Folgende legt, was er hier verkündigt. Und er sagt da, im Übrigen, ihr Brüder, alles und so weiter. Ja, also, und das habe ich hier auch schon ein paar Mal erklären dürfen, mit Brüder sind natürlich nicht nur die Brüder angesprochen, sondern die Schwester genauso, weil im Griechischen gibt es einfach kein Wort, wie wir das kennen, Geschwister. Wir begrüßen euch ja, liebe Geschwister. Das sind Männlein und Fräulein dabei, also Mann und Frau. Im Griechischen gibt es das nicht, das gibt nur eine Mehrzahlform. Bruder heißt Adelphos und Adelphoi, das sind dann die Brüder. Und da sind aber immer die Frauen inklusive. Wenn die Schrift speziell etwas zu den Männern sagen wird, dann werden wir mit Anthropos angesprochen, als ihr Männer liebt eure Frauen und so weiter. Und wenn Frauen angesprochen werden, dann wird dann ein Wort Gynaika verwendet. Das, ihr kennt das ja noch, das ist eben da die Spezialistin, muss ich über die Frauen sorgen, die Ärztin behandeln. Das ist die Gynäkologin, das kommt von dort, dieser Name. Also, ihr seid alle heute Morgen angesprochen. Und zwar mit ihr meine ich mich auch. Ich gehöre auch zu denen, die diese Ermahnung nötig haben. Hier finden wir, ihr Lieben, ausschließlich positive Ausdrücke. Ausschließlich positive Ausdrücke. Also, das ist jetzt eine Anleitung zum positiven Denken. Das hat nicht ein Amerikaner, glaube ich, vor 50 oder 60 Jahren in den USA entdeckt, positiv, think positiv, ja, ja, wunderbar. Das hat eigentlich keine Substanz. Aber hier haben wir die Ausgangslage schon vor über 2000 Jahren. Es ist ungefähr ja, so 40, 45 nach Christus geschrieben. Also ihr Lieben, das ist nichts Neues unter der Sonne, sondern viel Gutes, Altes haben wir hier. Brauchen wir die moderne Psychologie gar nicht. Im Übrigen, sagt Paulus, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Also man könnte sagen, das ist schon gerade ein starker Tobak, oder? Das ist also die volle Ladung bekommen wir hier heute. Nur positiv denken, liebe Freunde. Seht ihr, Philipper 4, Vers 8 ist nicht nur eine gute Regel für zweifelhafte Dinge oder eine gute Checkliste für unser Freizeitverhalten, für unser Lesestoff, für unsere Filme und TV-Sendungen und unsere Gespräche. Kann man hier alles schön messen? Ist das jetzt gut? Ist das jetzt wahrhaftig? Ist das ehrbar? Ist das gerecht? Ist das rein? War das jetzt liebenswert, wenn ich da wieder sehe, wie sie einander abgemurkst haben im Film und so? Muss man sich die Frage schon stellen lassen, oder? Es sind vielmehr Prinzipien, die sich eben nicht nur darauf beziehen, sondern die sich über alle Lebensgebiete erstrecken und die in sich eben auch ein Segen sind für andere, wenn wir uns so verhalten. Jean Göckle, der fragt in der Kommentarbibel, die wir bei uns im Verlag haben, wie können wir böse Gedanken vermeiden? Wie können wir denn die bösen Gedanken, wo ja rund um uns her schwirren und so weiter, wie können wir die vermeiden? Ich denke, es war Spurgeon, wo man gesagt hat, du kannst nichts dafür, wenn ein Vogel über deinen Kopf fliegt und er dir einfach auf den Kopf macht. Ja, da kannst du nichts dafür. Es passiert einfach oder kann passieren, oder? Aber du kannst etwas dafür, wenn er da oben ein Nest baut. Das ist der Unterschied. Ein Gedanke, der kommt, ja, aber nachher, was mache ich mit diesem Gedanken? Lass ich zu, dass er da ein schönes Nest baut und alle möglichen Auswüchse nachher mit sich bringt? Nein, darf nicht sein. Liebe Freunde, wie können wir diese Gedanken, die kommen, aber wie können wir es schaffen, dass sie nicht bleiben? Und Jean Göckle sagt dann das entwaffnend einfach, indem wir einfach die Guten pflegen. Dadurch vermeiden wir die Bösen. Liebe Freunde, dieses Organ hier hinter der Schädeldecke, je nachdem so zwischen 1,3 und 1,7 Kilo, je nach Beschaffenheit dieses Gehirn, es kann nicht mehrere Sachen miteinander denken. Also du kannst dich jetzt, wenn ich jetzt den Roger anschaue, dann sehe ich den Roger und nicht dann noch den Giacomo oder Giovanni. Oder Salvatore, genau. Ja, er versteht mich ja. Versteht ihr? Und das ist es, du kannst nur ein Ding denken. Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, nichts Böses zu denken, ja, dann denkst du bereits schon wieder über das Böse, was du nicht solltest, denkst du schon nach. Das heißt, ich muss meinen Kopf mit anderem Inhalt füllen, indem du einfach das Gute pflegst. Und dann verschwinden die schlechten Dinge. Ich meine, wir haben jetzt so, ihr kennt ja auch dieses Beispiel, ein Glas, wo sagen wir mit schwarzer Tinte gefüllt ist. Wie bringe ich das als Vergleich für einen Kopf, der voll ist mit allen möglichen schlechten Gedanken, oder? Wie bringe ich jetzt, dass das Wasser rein wird? Was muss ich machen? Also, wenn ich das jetzt ausleeren würde, mache ich natürlich nicht, aber wenn ich das ausleeren würde, das wäre das Beste, dann hättest du nachher wieder, ja, es wäre dann leer. Das heißt, dein Kopf wäre dann irgendwie, das wäre eine Gehirnwäsche. Das wäre ja krass, da müsste man ja Angst haben, wenn man mit dem Lebendigen redet. Achtung, 10, 9, 8 und nachher zack, weg. Nein. Er macht das ganz bewusst, auch wenn jemand sich frisch zum Glauben bekehrt, dass er eben nicht die Harddisk da oben neu formatiert, sondern das ist ein Prozess. Und dieser Prozess lässt sich am besten darstellen, indem man vorzu reines Wasser ausleert. Und da kommt natürlich zu viel Wasser und da kommt natürlich das Wasser, das Überschüssige wird natürlich dann weggenommen bzw. ausgeschieden. Und irgendwann mal, du kannst richtig zugucken, irgendwann mal ist das Wasser von dunkelgrau zu hellgrau und dann wird es von hellgrau zu ganz zart hellgrau und irgendwann mal ist es so weiß. Und das ist das Endziel, liebe Freunde, dass wir solche reine Gedanken haben. Und das ist ein Prozess, liebe Freunde, ein Prozess, in dem wir alle zusammenstehen, ich auch. Ich meine, als ich mich bekehrt habe mit 20 Jahren, mein lieber Freund, was hatte ich da? Mein Kopf war voll mit allen anderen. Aber über die Jahre hinweg kommt da eben frisches Wasser hinein. Und Erich, du hast es auch gesagt, das ist das Wort Gottes, es hat Kraft. Und wenn wir natürlich das Wort Gottes nicht lesen und wir mit dem Wort Gottes nicht unterwegs sind, da oben hat es ganz viele Gedanken, da bleiben die einfach. Oder es kommen natürlich vorzu von der anderen Seite alles rein. Und da verwundern wir uns, warum wir in der Unruhe sind. Versteht ihr? Mit was füllen wir unseren Kopf? Ganz praktisch. Ja, für alle Lebensgebiete sollen wir gute Gedanken pflegen. Konkret bedeutet das auf sie bedacht sein. Also zu bedenken, nachzudenken, nachzusinnen, allem überlegen, alles erwägen. Hier der Text sagt, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein, was liebenswert, was wohllautend ist. Es ist eine sehr eindringliche Aufzählung von 6 ausschließlich positiven Adjektiven. Also das erste und wichtigste ist wahrhaftig. Seht ihr, wahrhaftig, und da kann man sich da einfach prüfen, wo man steht, wo man da unterwegs ist, worüber man nachdenkt. Wahrhaftig schließt alles Unwahre, Unehrliche und Unechte aus. Das hat nichts mit dem Wahrhaftigen zu tun. Das ist unwahr. Es bedeutet, über all das nachzudenken, was wahr ist, was wahrheitsgemäß, was wahrheitsgetreu, was wirklich oder auch einfach was echt ist. Und wo finden wir das? Wo finden wir Dinge, die wahr sind, die wirklich, die echt sind? Ja, natürlich bei Gott. Er. Und bei seinem Sohn, bei Jesus Christus. Und damit natürlich, wie der Erich das gesagt hat, in seinem vom Heiligen Geist inspirierten Wort. Was sagt Jesus in Johannes 17,17? Dein Wort ist Wahrheit. Nicht, es enthält Wahrheit. Das ist ja so der Trick, oder? Ich glaube, ihr habt das so angesprochen. Ja, es enthält Wahrheit, also das ist gut, ja, aber das andere, das muss man zeitgemäß, das war damals, aber heute ist das andere. Nein, Gottes Wort ist vom ersten bis zum letzten Kapitel Wahrheit, liebe Freunde. Nicht, es enthält Wahrheit, es ist Wahrheit, das ist ein riesiger Unterschied. Sprachlich tönt das so sehr ähnlich, oder? Es enthält Wahrheit, das ist ja großartig. Nein, es ist Wahrheit, und zwar alles. Wie sagt man so schön, vom Buchdeckel zu Buchdeckel. Ach, wenn wir nicht immer alles verstehen, oder? Petrus sagt ja auch über den Paulus, was euch der Bruder Paulus geschrieben hat, von dem unser geliebter Bruder Paulus, von dem manches schwer zu verstehen ist. Ja. Ist nicht immer so einfach. Aber über die Jahre hinweg zeigt es sich eben, dass Gott einem das eine oder andere erklärt und aufdeckt. Wenn du etwas nicht verstehst, dann ist es immer das Beste, dass du es einfach mal stehen lässt. Aber wir müssen immer gerade sofort eine Klarheit haben, ja oder nein, oder richtig oder falsch, oder so ultimativ subito, oder? Nein, er hat doch so viel Geduld mit uns, aber wir haben keine Geduld mit ihm. Er muss immer gerade sofort, jetzt aber, Herr, jetzt. Und dann werden wir dann enttäuscht, weil Gottes Uhr anders tickt als unsere. Liebe Geschwister, es gibt nichts Besseres und nichts Gesegneteres, als sich täglich mit diesem wunderbaren Wort zu befassen. Es zu lesen, es zu studieren. Und ich erlebe das jeden Tag fast in meiner, also jeden Tag ist übertrieben, müssen ja alles reden, was wahr ist, gell? Aber ich lese jeden Tag im Wort natürlich ein bis mehrere Kapitel, aber ich erlebe es immer wieder, dass Gott durch das fortlaufende Bibellesen genau in meine Situation hineinredet. Also ich muss da nicht ja, nein, das ist nichts für heute. Nein, einfach normal vor Kapitel für Kapitel durchlesen. Und der Herr weiß das ja. Er weiß, was für ein Tag bevorsteht. Er weiß, mit was du dich beschäftigst, was deine Nöte sind und so weiter. Und der Herr macht so wunderbar, dass er genau mich an die richtigen Stellen. Heute Morgen habe ich zum Beispiel 2. Korinther 12 gelesen. Und dann steht doch, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Habe gedacht, oh Herr, genau das brauche ich doch für diesen Tag. Wenn ich zu den Bernern gehe, was soll ich da sagen? Ja, versteht ihr? Und das erfährst du nur, wenn du es auch machst, wenn du dich mit diesem wunderbaren Wort auseinandersetzt. Psalm 119, Vers 97, da sagt der David, man nimmt ja an, der David hat das geschrieben, diesen herrlichen Psalm. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Ich meine, man muss ja arbeiten und man hat ja Kundschaft und man hat ja Projekte, wo man erledigen muss und so weiter. Das ist natürlich nicht die Meinung, dass ich da irgendwie immer, ja, Bibel, 1. Korinther 15, ja. Was haben Sie gesagt? Ja, 1. Korinther 15. Ja, ist okay. 1. Korinther 15. Also, in der Bibel geht es viel natürlicher zu und her. Man muss da nicht das Frömmlerische, das ist nicht der Mega, sondern das meint einfach, dass man dieses Wort, das man gehört hat, dass man es irgendwie bewegt im Herzen und so ein bisschen vor Augen hat. Ich habe heute Morgen auch aus dem 2. Buch Mose ein Kapitel gelesen und da habe ich so für mich gedacht, dann ruft Gott, es war ein bisschen ein anderes Thema, aber kommt mir gerade in den Sinn, da ruft doch Gott den Mose mit 70 Ältesten in seine Gegenwart auf den Sinai, das Volk ist unten, nur ihr kommt und so weiter. Und dann sind sie in der Gegenwart Gottes. Und dann heißt es da, und sie aßen und tranken. Dachte ich, der ist ja voll gemütlich. Wir würden doch denken, das jetzt, ja, jetzt aber so und so und so. Und interessant, also das kommt ja nachher. 2. Mose fängt das ja nachher dann an. Und 3. Mose, Levitikus, was da alles für Ordnungen und Verbote und Gebote bekam. Aber Gottes Ziel ist immer die Gemeinschaft, die Ruhe in ihm. Herrlich, herrlich. Also gehört beides dazu, oder? Das Ernsthafte, das Heilige, das Gerechte. Und durch all die Gebote zeigt uns eigentlich Gott nur, ihr schafft's nicht. Leute, hört auf zu krampfen. Wir schaffen sie. 613 Gebote und Verbote. Wie soll denn das gehen? Wir schaffen's nicht. Aber einer schafft's. Das ist der Herr Jesus Christus. Und in ihm ist dann eben alles vollbracht, das ganze Gesetz. Die Schuldschrift zerrissen. Und in ihm darf ich dann eben ruhen und in dieser Gemeinschaft sein. Liebe Freunde, erst durch vertrauten Umgang mit der Schrift und beständiges Nachsinnen bin ich in der Lage, alles, was in dieser Welt wahrhaftig ist, zu erkennen und darauf bedacht zu sein. Da müssen wir uns fragen, ist er oder sie oder es, worüber du nachdenkst, wahrhaftig? Das zweite Adjektiv hier im Text ist ehrbar. Ehrbar schließt alles Unehrenwerte, Anstößige und Leichtfertige aus. Es bedeutet, auf all das bedacht zu sein, was Respekt verdient, würdig und edel ist. Ja. Ehrbar, anständig, Achtung gebieten, ehrwürdig. Es zeigt nicht nur irdische Würde an, die jemand besitzt, sondern jemanden bezeichnet, der seine Ehrbarkeit und Würde einem höheren Bürgerrecht verdankt. Was haben wir am Anfang gehört? Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ja, leben wir denn als Himmelsbürger jetzt schon auf dieser Erde oder als Verzagte? Und ja, nein, liebe Freunde. Du und ich als Kinder Gottes, wir sind Bürger des Allerhöchsten, eines Königreiches. Es bezeichnet eine Eigenschaft dieses Ehrbar, die etwas Majestätisches auch mit sich bringt, etwas Ehrfurchtsgebietendes, aber nicht abweist, sondern anzieht und einladend ist. Ja, und wer setzt darum die Maßstäbe für Ehrbarkeit? Ja, unser Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist es. Ist das, worauf du bedacht bist, ehrbar? Das dritte Adjektiv ist gerecht. Das schließt alles Ungerechte, Unrechte und Unwürdige aus. Es bedeutet, all dem nachzudenken oder nachzusinnen, was eben Recht oder Rechtschaffen in einem gewissen Sinne auch verantwortungsbewusst ist. Und da der Herr allein Recht hat und Recht ist und vor allem gerecht ist, muss sich alles an diesem, seinem Maßstab messen. Eben seinem Wort. Das ist dieser unveränderliche Maßstab, der unabhängig von der Situation ist und unabhängig gerade, was en vogue ist und unabhängig davon, was der Zeitgeist sagt. Und wir müssen uns auch hier fragen, ist derjenige oder diejenige oder der Umstand, worüber du nachsinnst, gerecht? Das vierte Adjektiv ist rein. Das schließt alles Unreine und Unsittliche aus. Es bedeutet, all das zu erwägen, was moralisch und sittlich sauber ist, was heilig, keusch und unbefleckt ist. Und ich meine, genauso wird ja Jesus auch beschrieben. Hebräer 7, 26, er ist der hohe Priester, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Epheser 4, Vers 34 bringt uns da eine konkrete Anwendung. Epheser Kapitel 4, Abvers 3. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt, auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Hier meint es nicht, dass du, Witzeleien gehören sich nicht, also ein Christ darf nicht fröhlich sein und nicht mal einen schönen, lustigen Witz erzählen. Hallo, Epheser 4? Nein, liebe Freunde, wenn wir genau sehen, Unzucht, es geht um Unzucht, um Unreinheit, um Habsucht, Schändlichkeit und so weiter. Und in diesem Zusammenhang, albernes Geschwätz, also dumme Sprüche,
oder Witzeleien. Eben, das wären dann eben schmutzige Witze über dieses Gebiet. Die gehören sich nicht, liebe Freunde. Aber sehr wohl dürfen wir so richtig Freude und Spaß haben im Umgang miteinander. Ich muss sagen, die größten Männer Gottes und die heiligsten Männer Gottes, die haben, das sind meistens die wichtigsten. Die witzigste, nicht die wichtigste, die witzigste. Also, den Elia Morise, den kennt ihr, oder? Ah, wie der mit dem Herrn lebt und alle. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein witziger Mann ist. Wie viel Spaß wir miteinander haben, wenn er bei mir im Büro vorbeiläuft. Also, heiliger Witz, also heilige Freude, heilige Gemeinschaft, auch in diesen Dingen. Aber hier bezieht es sich eben auf Dinge, die mit Unzucht und Unreinheit zu tun haben. Und die gehören sich nicht. Die gehören sich nicht beim Zuhören, die gehören sich nicht. Der Roger und ich, du kannst dich noch erinnern, wir waren an einem Geburtstag eingeladen und dann hat ein Mann also so schlimme Dinge erzählt und ich sagte, jetzt gehe ich dann raus. Und der Roger hat mich angeguckt. Er saß da an einem anderen Tisch und hat nur gedacht, oh Fred, jetzt kommt es aber hart mit uns. Kannst du dich noch erinnern? Gell? Also, richtig. Aber eigentlich habe ich für mich gedacht, eigentlich hätte ich dennoch müssen aufstehen und einfach rausgehen. Dass er das einfach merkt, dass es einfach völlig daneben ist. Also, wir haben uns an einem Geburtstag von einem schönen Bruder getroffen und da war einfach einer eingeladen, wo so schöne Musik gemacht hat und der hat... Der war eben nicht entgläubig, oder? Ja, jedenfalls, diese Dinge gehören nicht in unser Vokabular und sie gehören vor allem auch nicht hier hinein, liebe Freunde. Und die Dinge beginnen immer hier. Das, was du redest, das ist vorher in deinem Herz. Hast du darüber nachgedacht, hast du bewegt und dann kommt es irgendwann mal raus. Liebe Freunde, alles was rein ist, dem sollst du nachdenken. Das fünfte Adjektiv ist liebenswert. Dieses Wort erscheint im Neuen Testament nur hier und schließt Bitterkeit aus. Groll, Verdruss, Abneigung. Es bedeutet also, all das zu überlegen, was lieblich ist. Lieb, teuer, erfreulich, angenehm, wohlgefällig. Merkt ihr eigentlich, was da für eine Positivität, um das mal modern auszudrücken, was hier für eine Positivität rüberkommt? Bewundernswert, gewinnend, einnehmend. Dieses Wort beinhaltet auch den Sinn von Frieden fördern und Konflikt vermeiden. Und seht ihr, das ist doch unser Herr Jesus. Wie heißt es von ihm? Wir sahen seine Herrlichkeit, Johannes 1,14. Eine Herrlichkeit aus des Eingeborenen, vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist doch einfach lieblich pur. Nur schon diese Wortwahl von Johannes und wen er da beschreibt. Voller Gnade und Wahrheit. Ist das, worüber du dir Gedanken machst, liebenswert? Das sechste und letzte Adjektiv in dieser Aufzählung ist wohllautend. Wohllautend schließt alles aus, was einen negativen Beigeschmack oder einen Anstoß hat. Oder auch einen Anstoß erregt. Also wie das vorherige liebenswert, wird auch wohllautend nur an dieser Stelle im Neuen Testament verwendet. Die einzige Stelle, gerade in diesem Zusammenhang des positiven Denkens. Es bedeutet, all das zu bedenken, was löblich ist, was liebenswert, erfreulich, was schön, was angesehen, unanstößig, glückverheißend und was einen guten Ruf, Namen oder Klang genießt. Auf wen trifft das ganz besonders zu? Auf wen? Ja, ihr denkt richtig, auf den Herrn Jesus Christus. Das ist, er wird doch hier beschrieben, liebe Freunde. Ich meine, und weil er so ist, Philipper 2,9, darum hat ihm auch Gott einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist unser Herr Jesus. Ist das, was du bedenkst, wohllautend? Ist es wohllautend? Wie bereits erklärt, charakterisieren diese sechs Begriffe wahrhaftig ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend, das Leben, das Wesen und den Dienst des Herrn Jesus Christus. Eigentlich könnte man hierin sagen, dass diese sechs Adjektive von Paulus die kürzeste Biografie von Jesus sind. Beschreibt nämlich alles, wer er ist, was er tat. Und sie zeigen auf, wie sehr wir unser ganzes Denken verändern lassen müssen. Aber es ist noch nicht alles hier im Text, worauf wir bedacht sein sollten. Also wir bekommen heute die volle Ladung, heute Morgen, oder? Wie wenn das nicht schon genug wäre, ergänzt Paulus die Aufzählung mit zwei weiteren Begriffen. Damit ja nichts außer Acht gelassen wird, so wichtig ist es ihm, dass du und ich einfach richtig denken. Der siebte Bereich ist sehr umfassend. Er sagt nämlich, irgendeine Tugend, ist irgendeine Tugend da, dem denkt nach. Es schließt logischerweise jegliche Untugend aus. William Barclay hat einmal gesagt, im Denken der Antike wird mit diesem Wort alles bezeichnet, was tüchtig, vortrefflich, tugendhaft und vollkommen ist. Damit konnte die Bodenbeschaffenheit eines bestimmten Gebietes gemeint sein, die Vortrefflichkeit eines Werkzeugs, die körperlichen Vorzüge eines Tieres, die hervorragende Tapferkeit eines Soldaten könnte ebenso gemeint sein wie die Tugend eines Menschen. Ist es eine Tugend, wo du vor Augen hast, die du vielleicht erstrebst? Darauf sollst du bedacht sein. Und schließlich ist da noch ein achter, positiver Bereich, in dem wir auch häufig Nachhilfestunden benötigen, ist etwas Lobenswertes. Dem denkt nach. Ich meine, ich erlebe das ja häufig. Ach, die anderen Brüder, wenn man unterwegs ist, dann predigt man und dann kommen die Leute vorbei und sagen, auf Wiederschauen. Ja, aber da in dem Punkt bin ich dann also nicht einverstanden. Dachte ich, ja, ist gut, aber ich habe doch 40 Minuten über was anderes auch noch gesprochen, oder? Ihr seid eine unglaublich dankbare, liebevolle Gemeinde. Ich habe es dem Roger unterwegs gesagt, man kommt so gern zu euch, ihr seid eine richtig liebliche Gemeinschaft. Und bei euch ja, geht es einem richtig gut. Also, aber wie bist denn du, wenn du was hörst? Merkst du dann genau, ah, das gefällt mir aber nicht. Oder siehst du zuerst, dass viele... was lobenswert ist, was doch ein Lob verdient, versteht ihr? Ich meine, wir sollen nicht nur das Schlechte nicht denken, sondern wir sollten das Gute denken und auch dem Guten Raum geben. Ich meine, böses Sagen, böses Denken, das ist Sünde, ja. Aber wenn ich Gutes nicht sage und Gutes nicht denke, ist das genauso Sünde, liebe Freunde. Wenn doch jemand ein Kompliment verdient hat oder wenn jemand unverschämt gut aussieht oder ein schönes Kleid hat oder ein schönes, er arbeitet in der Automobilindustrie, oder? Ich sage jetzt nicht, er hat dort eine hohe Stellung und ja, der, wenn doch einer mit einem schönen Auto kommt, dann sagt er, wow, das ist aber, ja, Freddy, jetzt ist aber, versteht ihr? Wie, da denken wir, ja. Woher hat er das Geld? Sicher geleast, hä? Und so weiter. Aber es wäre doch einfach, ich muss ehrlich sagen, ich hatte, als ich da vor Jahren mein neues Auto hatte, habe ich das meinem Schwager gezeigt. Ja, da habe ich gedacht, der findet das sicher der Hammer, weil es hat gut zu mir gepasst und so. Und jedenfalls hat er mir gesagt, also, der wäre mir viel zu klein. Dabei ist ein riesiges Auto. Der wäre mir viel zu klein. Dachte ich, hä? Freue ich doch jetzt einfach, dass ich so einen habe. Und versteht ihr, wie ich meine? Wir sind immer so negativ, aber was stört es denn, wenn ich sage, wow, das freut mich jetzt aber, dass du so einen schönen Anzug hast oder so ein schönes irgendwas. Aber wir betonen immer das Negative. Und liebe Freunde, mit solchen Menschen, also nicht mit dem Schwager, der ist okay, aber ist man eigentlich nicht so gern zusammen, wenn man nur immer das Negative sieht. Der Roger ist auch so ein unglaublich positiver Mensch, hat doch immer einen guten Spruch für den Fred, oder? Ist nicht so? Und versteht ihr, wir sollten nicht uns das vornehmen, jetzt will ich da, sondern den Herrn Jesus in unserem Herzen, wo ja all das ist, sollen wir Raum geben, hier zu Hause sein, und dann fließt das in eine normale Beziehungen und in normale, herrliche Umstände hinein. Und glaubt ihr, man ist so gern mit jemandem zusammen, der einfach so wohlgesinnt ist und so nett ist und so lieblich und so positiv und gute Komplimente macht und so weiter. Ich muss sagen, das liebe ich ein wenig an den Amerikanern. Bei den Amerikanern ist alles great und wonderful und gut und herrlich. Und bei uns Schweizern, ja, okay. Ja, ist doch so. Ja. Lobenswert. Der achte Bereich ist etwas Lobenswertes. Es schließt alles aus, was natürlich verabscheuungswürdig und verachtenswert ist. Es bedeutet, über das nachzudenken, was Lob, Beifall und Anerkennung verdient. Verdient es denn Lob, worüber du nachdenkst, so bei dir im Herzen? Ich meine, ihr müsst euch das mal realisieren. Ihr redet sehr viel, nur für euch. Also nicht, dass ihr schon so weit seid und Selbstgespräche führt, aber wir reden sehr viel mit uns. Ja, gefällt mir das jetzt oder gefällt mir das nicht? Also, ihr seid natürlich ohne Lippen und so. Aber man redet so viel zum eigenen Herzen, liebe Freunde. Verdient das wirklich Lob, was du hier drin bewegst? Ihr seht's. Ja, liebe Geschwister, fragen wir uns, worauf sind wir bedacht? Aber wenn wir wissen, wohin wir gehen, sollte uns doch das mit Freude erfüllen und uns in diese Bereiche wachsen lassen, weil wir möchten ja so sein, wie er ist, weil wir bei ihm eins sein werden. Ist dein Streben auch dein Eheleben, dein Familienleben, dein Gemeindeleben, dein Leben auch in der Gesellschaft, in Arbeit, Beruf und Schule und Nachbarschaft, mit all den auch möglichen Freizeitvergnügen und kulturellen und kulinarischen Aktivitäten, ist dein Leben wahrhaftig? Ist es ehrbar? Ist es gerecht, rein, liebenswert und wohllautend? Ihr seht, liebe Freunde, wie konkret Paulus genau diesen Punkt anspricht, nämlich wir brauchen Erneuerung unseres Sinnes. Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Mit Sinnen ist da die Gedanken, diese innere Welt gemeint. Lass dich erneuern. Und wenn du merkst, es war nicht gut, ja, dann lass es nicht dabei stehen. Sag ihm, Herr Jesus, Herr, nimm diese Gedanken weg. Vergib euch jetzt da, wie ich so schlecht über den Bruder oder die Schwester gesprochen habe. Hilf mir. Solch ein erneuertes Denken sollst du, soll ich anstreben, entwickeln. Wie gesagt, das geschieht in erster Linie durch die erneuernde und reinigende Kraft des teuren Blutes des Herrn Jesus, das er für mich vergossen hat. Es beginnt natürlich durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes mittels des Wortes Gottes, kann man nicht genug betonen. Und letztendlich ist es aber eine Entscheidung, eine ganz praktische tägliche Entscheidung. Wem gebe ich heute Recht? Wem gebe ich Raum? Worüber denke ich nach? Woran will ich denken? Womit fülle ich mein Gedankenleben? Wodurch soll mein Tag geprägt werden? Ist es wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllaufend? So wie für alles musst auch du dich hier entscheiden, was du zulässt in deinen Gedanken. Ich meine, nicht umsonst sagte Sprüche 4, Vers 23, kann man sich gut merken, 4, 2, 3, so eine schöne Zahlenkombination. Mehr als alles andere, was sollen wir machen? Weiß das jemand? Sprüche 4, 23. Ja, genau, die Lady sagt es richtig. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Was lässest du für Gedanken hier hinein und hinaus? Oh, mehr als alles andere. Also, man kann das nicht krasser betonen. Mehr als alles andere bedeutet einfach mehr als alles andere. Alles andere ist untergeordnet. Da sollst du drüber wachen. Was bewegst du hier im Herzen? Warum? Denn von ihm geht das Leben aus. Hier im Herzen werden die Entscheidungen gefasst. Die beeinflussen unsere Gedanken. Unsere Gedanken, da werden dann Wünsche wach. Aus den Wünschen werden Gefühle. Aus diesen Gefühlen werden dann Taten und letztendlich auch Worte. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Liebe Geschwister, wie ein Mensch denkt, so ist er. Der römische Kaiser und Philosoph aus dem 2. Jahrhundert, Marcus Aurelius, hat einmal gesagt, unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken. Ist nicht das Produkt unserer Vergangenheit. Oh, ich habe so eine schlimme Vergangenheit. Nein, deine Gedanken heute bestimmen dein Leben. Gestern ist vorbei. Morgen kommt noch, aber jetzt. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Also die gehen nicht ganz so lang wie die erste. Richtiges Handeln, richtiges Denken führt immer zu richtigem Handeln. Und so führen reine Gedanken zu reinen Handlungen, versteht ihr? Also wir kommen hier wie von der Theorie in die Praxis. Paulus hat sein Denken auf diese Dinge ausgerichtet und deshalb kann er das von sich sagen, hier anschließend im Vers 9, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Also wer könnte jetzt hier hinstehen und sagen, was ihr von mir gelernt, was von mir empfangen, was ihr von mir gehört und an mir gesehen habt, genau das tut. Das ist schon ein gewaltiges Zeugnis von diesem Mann, oder? Das ist wirklich gewaltig. Was für ein vom Geist erfülltes Leben, was für ein geheiligtes Leben hatte dieser Mann geführt, dass er sich den Philippern in dieser Weise anbefehlen kann. Aber liebe Freunde, auch von uns sollte doch das gesagt sein. Ja, wir haben unsere Schwachheiten, wir haben unsere Kämpfe, aber durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes, durch das Blut Jesu, wenn wir versagt haben, sollten wir immer wieder vorwärts gehen und immer wieder ein Stück weit Christusähnlicher werden. Hier könnte man sagen, aber Paulus, wir sollten doch Bibel lesen, oder? Also lest sie und versteht sie und nicht, was ihr an mir gesehen habt, das tut, oder? Ja, warum fehlt dieser Hinweis? Zum Zeitpunkt, als Paulus den Philipperbrief schrieb, waren vermutlich erst mehr als die Hälfte der neutestamentlichen Bücher noch gar nicht geschrieben. Und von den abgefassten, wo sich dann im Umlauf befanden, bestand keine Zusammenfassung. Die hatten nicht diese unfassbare Möglichkeit, die wir sie haben. Wir haben ja nicht nur eine Bibel, die meisten haben noch eine andere Übersetzung und noch eine kleine, eine große, eine sehr große. Versteht? Wir sind so verwöhnt, aber wir sehen es nicht, was wir für einen Schatz haben, liebe Freunde. Alles, worauf sich die Philipper damals stützen konnten, war also das herausragende persönliche Zeugnis und Leben vom Apostel während seinen 3 Besuchen in Philippi. Er hat Philippi 3-mal besucht. Und das heißt, alles, was sie von mir gelernt haben, die Philipper lernten durch Paulus Gott kennen. Sie lernten ein gottesfürchtiges Leben, ein gottwohlgefälliges Leben zu führen. Und ja, sie befanden sich in einem gewissen Jüngerschaftsverhältnis zu Paulus. Was sie von ihm empfangen hatten, die Philipper empfingen durch Paulus diese autorisierte Lehre, und zwar genauso, wie er sie selber auch empfangen hat. 1. Korinther 11, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe und so weiter. Also, liebe Freunde, wir erfinden die Dinge nicht neu. Auch ich habe lernen müssen und bin vorzu am Lernen. Und wenn ich andere Predigten höre, denke ich, wow, der sagt das aber gut, könnte ich vielleicht auch mal anwenden. Oder vor allem natürlich zuerst hier und dann weitergeben. Das ist alles, was wir haben, geben wir weiter. Wir sind so wie ein Kellner im Restaurant, oder? Was macht denn ein Kellner? Der serviert. Er holt was und gibt weiter, oder? Er isst nicht und er bereitet es auch nicht zu. Das ist die Abteilung vom Koch. Wir sind Kellner Gottes, liebe Freunde. Und zwar jeder Einzelne auf seine Weise, in seinem Umfeld, entsprechend auch seinen Gaben. Sie haben die Philipper haben von Paulus gehört durch die Verkündigung. Sie haben mit eigenen Ohren ihn gehört. Vielleicht hörten sie danach im Verlauf der Zeit Zeugnisse über seinen Dienst an anderen Orten und so weiter. Und sie haben gesehen, die Philipper hatten das Vorrecht, mit Paulus zusammen zu sein und damit auch seinen gesamten Lebenswandel und seinen Glaubenskampf vor Augen zu haben. Ich meine, bei euch Bernern ist es natürlich immer schön, ich meine, man fliegt hier rein und fliegt dann schnell wieder weg, oder? Aber in der eigenen Gemeinde, muss ich sagen, da kennen sie einen von den Gebetsstunden, von den anderen Gottesdiensten, wo man keinen Dienst hat, von den Gesprächen und so weiter. Da ist man nachher viel fassbarer und viel transparenter und viel auch erkennbarer. Was ist mit dem genau los? Versteht ihr? Und ich muss sagen, auswärts predigen ist immer viel einfacher als in der Zionshalle. Ja, da kennt mich jeder und da wissen sie um mich und so weiter. Und da ist man, aber hier bei euch ist einfach herrlich. Na gut. Also wir sehen das persönliche Vorbild damals und auch heute noch ein ganz wichtiger Bestandteil des Lehrens ist. Ich meine, wenn hier jemand steht und lehrt und ihr wisst genau, ja, redet schon gut, aber was er macht, was ist das wert? Wenn ich einmal irgendwo hinkomme, dann kann das vielleicht noch aufgehen, aber über die Jahre keine Chance. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Also setzt euer rechtes Danken und das, was ihr auch an Erfahrungen schon gemacht habt, vielleicht mit anderen Brüdern, was ihr gelesen, verstanden habt im Wort Gottes, setzt das um. Setzt das um, und zwar eben nicht einmalig, sondern kontinuierlich, jeden Tag. Ich sage immer wieder, ach, bei uns in der Jugendgruppe, da sind die Jungen mal so, und da gibt's so Leute, die sind total jetzt gerade erfasst, und da denken sie, also morgen in der stillen Zeit, da lese ich 5 Kapitel, sage ich, Halleluja, wunderbar. Und was machst du dann übermorgen? Ja, da war ich wieder so müde. Lies doch jeden Tag ein paar Verse oder ein Kapitel, dass du dir so viel vornimmst und es dann nicht hältst. Einfach schön, die Welt sagt so nachhaltig, so umfassend, einfach dranbleiben, Schritt für Schritt. Ich meine, wenn du jeden Tag einen Schritt gehst, hast du am Sonntag 7 Schritte getan. Aber wenn du jetzt am Montag sagst, wow, diese neue Woche, die startet dich richtig hammerstark und machst 5 Schritte. Und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag, ja, da hast du Ende Woche 5 gemacht, statt jeden Tag einen, wärst du schon bei 7. Peu à peu, liebe Freunde, das ist der Weg, wie der Herr auch mit uns einfach auf ganz natürliche Weise Wachstum und Christusähnlichkeit wirken will. Liebe Freunde, was machst denn du, wenn du draußen einen Baum setzt? Jetzt kommt Mose. Und ja, geht nicht. Der wächst einfach so in seinem Tempo. Der braucht ein bisschen Licht, braucht ein bisschen Wasser, ein bisschen Pflege, ein bisschen gut zureden. Das alles. Setzt euer rechtes Denken in rechte Taten um, kontinuierlich. Es soll zu deinem Lebensstil werden. meine, Jakobus sagt das ja auch an anderer Stelle, Jakobus 1, 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selber betrügen. Man kann sich auch in diesen Dingen betrügen. Man kann meinen, man sei ja so mit dem Herrn unterwegs. Aber in Tat und Wahrheit ist das gar nicht der Fall. Rechtes Denken führt zu rechtem Handeln. Und liebe Freunde, das hat rechte Auswirkungen. Und damit sind wir beim dritten und letzten und denke auch allerkürzester Punkt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein, steht am Schluss von Vers 9. Dieser Ausdruck Gott des Friedens verwendet Paulus noch an anderen Stellen. Und Frieden bezeichnet die Abwesenheit von Streit, bezeichnet eine Situation von ungetrübtem und ungestörtem Wohlsein. Nicht äußerlich, sondern es ist immer eine innere Sache. Deshalb kann ein Missionar, wo irgendwo in der islamischen Welt verfolgt wird und vielleicht sogar im schrecklichsten Gefängnis sitzt, der kann einen tiefen Herzensfrieden haben, weil der unabhängig ist von den Umständen. Liebe Freunde, diese Gedanken bewirken Frieden in deinem Herzen. Sie bewirken, dass die Wahrheit Gottes, dass die Person Gottes durch den Herrn Jesus Christus mittels des Heiligen Geistes in unserem Herzen Raum bekommt. Und dann bewirkt das Friedens, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das ist nicht nur eine Verheißung, ja, der Herr ist einfach, der Gott des Friedens ist mit dir, sondern es ist eine Auswirkung von dem guten, positiven, schönen, lieblichen, geistlichen, richtigen Denken. Was für eine Verheißung. Können wir den größeren inneren Frieden haben, als wenn der Gott des Friedens in uns ist, wenn er mit uns ist, wenn der Ursprung und die Quelle des Friedens selbst uns seine Gegenwart verspricht? Ich komme zum Schluss. Seht ihr, der Grund, warum manche Christen diese Auswirkungen nicht erleben und keinen inneren Frieden haben, liegt vielleicht eben gerade darin, dass wir diese Anweisungen nicht berücksichtigen. Dass wir sie vielleicht kennen, aber dass wir sie nicht umsetzen. Und dann verwunderst du dich, warum du so unfrieden und so unruhig und vielleicht sogar gestresst und vielleicht ängstlich und alles Mögliche bist. Nein, es liegt daran, dass wir hier diese Abfolge nicht berücksichtigen. Diesen Dingen nachzudenken, diesen Dingen Raum zu geben. Und die Frucht wird sein, der Friede Gottes. Prüfen wir uns deshalb, wenn der Friede nicht da ist oder vielleicht auch nicht mehr, welche Gedanken rauben diesen Frieden in deinem Herzen und welche Gesinnungen verhindern ihn? Liebe Freunde, lasst uns auf all das bedacht sein. Alles bedenken, allem nachdenken, allem überlegen, alles erwägen, was wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist. Und was ihr im Worte Gottes lest und was ihr hier erkannt habt, das tut. Und dann gilt die Verheißung, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Morgenstund bei meinen lieben Freunden hier in Bern, den lieben Geschwistern. Und dass du weißt, wie es um uns geht, wie wir wandeln, wie wir handeln, vor allem, was wir denken. Bei dir sind sie alle bekannt, alle unsere Gedanken, Herr. Du kennst uns von Ferne. Du weißt um uns. Und Herr, vergib, wo wir versagt haben, wo wir Schlechtem nachgedacht haben. Danke für dein teures, kostbares Jesusblut. Danke von ganzem Herzen. dass dein Blut den tiefsten Schaden gut macht. Und Herr, hilf uns allen, hilf mir, diesen Dingen nachzudenken, diesen Dingen Raum zu geben, dir und deinem wunderbaren Wort. Und dass wir das dann erfahren, ja immer mehr erfahren, dass du der Gott des Friedens mit uns bist. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.